Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sand, Bank, Liebe. Der Jüst Podcast.
Hab alles, was ich brauch, blende alles um mich aus. Lauf mit tollen Blick ins Grau, nur der Weg bleibt unbekannt. Egal, wo ich grad steh und wohin ich mich beweg, hilft mir nichts, ich kenn mich nicht, bin mir noch immer unbekannt.
Moin, mein Name ist Sandra Lübkes. Ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir. Die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute befinde ich mich auf der Insel, und zwar am westlichsten Zipfel der Wilhelmstraße, und treffe Klaus Sörensen, der seit einem Vierteljahrhundert auf Jüst lebt. Persönlich sind wir uns noch nie begegnet, aber ich kenne seine Website www.jüst-bilderbuch.de, ein herrlich buntes Foto- und Filmarchiv, das mir oft als Inspirationsquelle und Recherchefundus diente. Außerdem war Klaus der Erste, der einen Jüst-Podcast produziert hat, und zwar schon im Jahre 2009, als zumindest ich noch nie etwas von Podcast gehört hatte. Klaus ist neugierig im besten Sinne. Wenn ihn etwas interessiert, dann bringt er alles darüber in Erfahrung. Früher konnte es ihm nicht schnell genug gehen, heute jedoch muss er dabei vorsichtige Schritte machen, denn eine Krankheit bremst ihn aus. Dass er dennoch nie zum Stillstand kommt, hat er seinem unbändigen Optimismus zu verdanken, seinem Feingefühl für das Leben und einigen wunderbaren Inselmenschen, die ihn dabei unterstützen. Klaus erzählt von seinem Wunsch, einmal hinterm Deich zu leben, seinem besonderen Blick in die Sterne, und er lädt mich jetzt schon zu seinem 120. Geburtstag ein. Ja, moin. Ich bin hier in der Inselmitte im Haus des Wattführers tatsächlich, bin aber nicht beim Wattführer, sondern zu Besuch bei Klaus Sörensen in seiner kleinen Wohnung. Es tickt eine richtig schöne alte Uhr im Hintergrund und manchmal bimmelt die auch, und das lassen wir auch einfach so drin. Ja, du hast mich vorgewarnt. Du hast gesagt, Sandra, du weißt gar nicht, was jetzt auf dich zukommt in dieser Podcast-Folge. Und da bin ich ja mal gespannt. Klaus, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du, woher kommst du und seit wann bist du auf Jüst?
Ja, mich hat's in Süden verschlagen in meinem Leben. Ich komme nämlich ursprünglich aus Schleswig.
Also richtig weit oben.
Ja, im Norden. Mhm. Und irgendwann bin ich im Süden gelandet.
Ja, von Schleswig aus gesehen.
Genau. Ja, ich bin hier gestrandet durch... Ich hatte nie vor... auf Jüst zu leben. Aber ich habe schon als Kind davon geträumt, hinterm Deich an der Nordsee zu leben. Das war immer mein Traum. Das wollte ich irgendwann mal mir erfüllen. Und ich muss sagen, ich saß eines Tages hier in meiner Wohnung, guckte aus dem Fenster. Da konnte ich noch geradeaus durchgucken zum Deich. Das ist jetzt dicht gebaut, leider der Blick. Und denk, wie blöd bist du eigentlich? Jetzt lebst du, es war, glaube ich, 5 Jahre oder so, lebte ich schon hier hinterm Deich an der Nordsee, also in der Nordsee. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es eine Insel sein könnte. Aber so hat sich dann mein Wunsch, mein Traum doch erfüllt.
Ja, wunderbar.
Ich musste immer am Wasser leben, das war
mir
klar.
Hast du immer am Wasser gelebt?
Nein, 1,5 Jahre nicht. Vorm Abi musste ich 1,5 Jahre in Bonn leben.
Oh.
Ja, es war gruselig.
Aber da ist der Rhein in der Nähe, oder?
Ja, da, wo wir wohnten, nicht. Und ich hatte ja auch kein Auto als Schüler oder irgendwie sowas. 4 Busse gab's. Da ist kein Himmel drüber. Da war nur so eine Dunstglocke immer und kein Wasser. Und ich habe nur gelitten.
Okay.
Und als ich dann zum Studium nach Kiel ging, wenn ich da in Kiel auf dem Hauptbahnhof aus dem Zug kam, Seeluft.
Gehste.
Das war so ein bisschen wie hier später von der Fähre runterzukommen und erstmal die frische Luft zu schnuppern.
Wann warst du denn dann das erste Mal auf Jüst und warum?
Es bahnte sich eine Freundschaft an mit einer Frau. Ich wohnte damals in Bremen und diese Frau wohnte in der Nähe von Hannover. Mhm. Sie war schon mal auf Jüst und wollte da gerne wieder hin. Diese Freundin brachte mich also nach Jüst. Aus der sich anbahnenden Beziehung wurde aber nichts, um das mal kurz zu machen.
Aber aus der Beziehung zu Jüst wurde was?
Ja.
Ja, auch eine Liebe.
Ja, kann man so sagen. Ich bin nie gereist in meinem Leben. Also ich bin, seit ich denken kann, bin ich eigentlich krank. Also seit 74. Ich habe Angst vorm Reisen gehabt.
Okay.
Die ist erst vor 10 Jahren weggegangen, dadurch, dass ich intensivst überredet wurde zu reisen. Und dann habe ich mich überreden lassen. Da war dann die Liebe im Spiel. Mhm. Und dann wurde ich Kreuzfahrt-Fan.
Ach.
Ja. Ich war früher absolut Kreuzfahrtgegner. Und mich hat es dann immer in den Norden getrieben. Wir haben, ich glaube, 6 oder 7 Kreuzfahrten zusammen gemacht in 2,5 Jahren. Mhm. Und dann kam die Erblindung auch schon bald. Und da habe ich wirklich dem Himmel gedankt, wenn man das so sagen kann, dass er mir das noch ermöglicht hat, vorher ein bisschen von der Welt zu sehen.
Und da sprichst du was an, das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer noch gar nicht, denn man hört es ja nicht, wenn du sprichst. Du kannst gar nicht sehen. Nee. Oder ganz, ganz wenig nur.
Ja, ich sehe, dass vor mir das Fenster hell ist.
Und was siehst du von mir?
Ich sehe ein bisschen...
So einen Schatten? Ich bewege mich gerade, siehst
ja,
du das?
Ja, ich sehe... Es wird dein Gesicht sein, das ist ein bisschen heller und wird durch die Lampe über dem Tisch angestrahlt und dadurch, aber ich kann nichts erkennen, leider. Hm.
Aber du hast ganz viele Dinge vorher gesehen und
ja,
ich möchte mal behaupten, du warst vielleicht auch ein visueller Mensch.
Absolut.
Denn ich habe dich als erstes wahrgenommen durch deine wunderbare Website Jüst Bilderbuch, wo du ja einfach alle möglichen Bilder sammelst, und zwar welche, die alt sind, welche, die neu sind, Impressionen. Und warum hast du da mal mit angefangen?
Es gab vorab eine Internetseite, die gibt es auch immer noch, aber die mache ich schon lange nicht mehr, The Fool on the Hill. Das ist ein alter Beatles-Titel, ja. Der Narr auf dem Berg, jetzt sitzt er nahe auf der Insel. Nachdem ich das erste Mal auf Jüst war, weil ich es hier schön fand, hatte ich Bilder eingestellt von Jüst für meine Freunde, damit die sehen, was ich so toll finde. Mhm. Also ich habe immer die Nordseeküste geliebt. Ich war bis Anfang der 70er, als ich noch verreist bin, auch mit Freunden zelten war, in Dänemark immer, bis zur Nordküste. Und das unterscheidet sich nicht groß von Jüst. Deshalb war mir das hier alles vertraut. Ich fand es schön. Ich habe The Fool on the Hill eine Jüst-Abteilung gehabt und die wuchs.
Aha.
Ich hatte damals noch 2 Border Collies von ursprünglich 3 und mit denen war ich hier und rannte den Strand rauf Richtung Wilhelmshöhe. Und überlegte, soweit es mir im Sommer mal wieder richtig mies gegangen war, worüber würdest du dich am meisten ärgern, wenn du es in deinem Leben nicht gemacht hättest? Mhm. Und das Erste, was mir einfiel, war, wenn ich nicht mal im Winter allein mit den Hunden auf der Insel gewesen wäre, über eine bisschen längere Zeit. Mhm. Ich bin Wintermensch, muss ich dazu sagen.
Ach, ungewöhnlich.
Ja, ich kann Hitze nicht gut ab, schon als Kind nicht. Und ich liebe Sturm und Kälte und... Dann bin ich gleich zu Clarissa gegangen, weil ich wusste, so ein erster Einfall ist immer wichtig und richtig.
Grüße an Clarissa, ist meine ehemalige Nachbarin und
ich weiß,
sehr
dass
inspirierender
du da immer im
Mensch.
Garten gespielt
ja,
hast.
Ja, als kleines Mädchen.
Ja.
Und bei ihr hast du gewohnt?
Bei ihr habe ich gewohnt. Gerrit Riepen war schräg gegenüber der Nachbar. Und von dem hatte sie ein Häuschen im Garten gepachtet, damit sie das vermieten kann an Gäste. Und sie hatte mir dann für den Februar des kommenden Jahres ein gutes Angebot gemacht.
Ja.
Und dann war ich hier mit den Hunden 4 Wochen. Und da habe ich Jüst dann eigentlich so entdeckt für mich.
Mhm.
So, da habe ich gemerkt, das mag ich.
War das so ein Winter mit Sturm und Regen oder war das so ein Winter, der so glasklar ist?
Es war ein Aprilwinter.
Oh.
Also es gab alles, Frost und Schnee und das war Anfang 2000 irgendwann. Mhm. Da gab es noch richtige Winter, viel mehr als jetzt. Und ich habe zum Beispiel 2010, als ja alles dicht geschneit war, als die Bildstraße 2 Meter unter Schnee lag, habe ich ganz viel Filme gemacht und Fotos und so, ist alles im Jüst-Bilderbuch. Ja, und so entstand die Liebe zu Jüst, und Umstände waren so, dass ich bei Clarissa nicht mehr wohnen konnte, weil Gerrit das Gebäude wieder für sich nutzen wollte. Mhm. Und ich wollte aber mal, weil jemand gestorben war, zum Abschied nehmen, mehr oder weniger noch mal auf die Insel kommen. Und ich wusste, dass Heino hier unten eine Wohnung frei hat. Also
eine Ferienwohnung.
Genau. Und den rief ich an und er sagte, klar, kannst du kommen. Ich sagte, wie lang? Ja, 4 Wochen. Ich sagte, das ist toll. Mhm. Und nach 3 Wochen bin ich hoch und habe gefragt, so, wie ist es, hast du schon Anmeldung? Und so, nö, kannst noch bleiben. Und so bin ich auf Jüst gestrandet. Und es gab,
du bist einfach nicht mehr abgereist, sozusagen.
Ja, das kam ungefähr 2-3 Jahre später. Auf jeden Fall war ich dann 8 Jahre nicht auf dem Festland. Und da habe ich gedacht, dann kann ich hier bleiben.
Ja, du hast ja vorhin schon kurz gesagt, du warst, oder fast seit du denken kannst, bist du immer krank gewesen. Was für eine Krankheit ist es? Ist es immer dieselbe gewesen oder haben die sich bei dir verabredet, die Krankheit?
Es ist so eine Grunderkrankung, da bilden sich im Körper neue Zellen. Das kann überall sein, bis hin an den Nerven im Gehirn oder sonst was. Ich hoffe, dass das ja noch nicht befallen ist. Aber alles andere ist bei mir befallen. Das geht zuerst auf die Lunge, da wurde es auch entdeckt. Da war ich dann 3,5 Jahre krank, mit vielen Monaten Krankenhaus, 10,5 Monate das erste Mal.
Aber auch gleichzeitig immer sehr aktiv gewesen.
Ja.
Ne? Weil du hast, also um es mal klar zu machen, hier sind jede Menge Ukulelen. Also du bist auch jemand, der Musik macht.
Ja.
Du sammelst diese Bilder, du nimmst die Welt in all ihren vielfältigen Erscheinungsformen auf wie wenige andere. Also bist du ja nicht nur krank, du hast ja ganz viele Eigenschaften. Ne? Wann hast du das gemerkt, dass das bei dir mit deinen Augen auch...
Das war 2014.
Also da warst du dann ja schon einige Jahre auf Jüst.
Ja, kann man so sagen.
Und du hast hier einiges gemacht. Du hast natürlich das Jüster Bilderbuch, aber du hast auch den ersten Jüster Podcast gemacht.
Ja.
Da warst du wirklich ein Vorreiter. Du hast Podcast gemacht, da wusste ich noch gar nicht, was das ist.
Ich wusste das damals auch nicht.
Ach so.
Das war wieder so eine Geschichte. 2009 war das. Ich suchte den... Hauptdarsteller von Schlaflos in Seattle, Sleepless in Seattle. Und habe ich im Internet gesucht und fand eine Seite Schlaflos in München. Dachte ich, was soll der Quatsch denn? War eine Journalistin, die einen Podcast machte, dachte ich auch, was ist das denn? Über die Kulturszene in München.
Ja.
Filme, die sie sah, Bücher, die sie las. Und sie saß immer im Kleiderschrank wegen des Hals, damit die Aufnahmen nicht so verhallt sind, also Raumhall und so weiter.
Also ganz rudimentäre Tontechnik.
Ja. Und da dachte ich, das ist ja geil, wenn man sowas machen kann. Ich könnte doch mal ein paar Jüst-Geräusche ins Internet stellen.
Ach, so hat
ab
das
und
angefangen.
Zu.
Ja. Was waren das denn für Geräusche?
Na, da hatte ich so die Idee. Einfach Möwen schreien, Tut von der Fähre. Und da musste ich ja erstmal rauskriegen, wie funktioniert das mit Podcast? Das musste ich erstmal rauskriegen. Und
also bist den Dingen auch auf den Grund gegangen?
Immer, ja.
Für dich?
Immer.
Mhm.
Also ich habe immer, wenn das Internet in meinen Computer Einzug hielt, wollte ich wissen, wie geht Webseite. Keiner wollte es mir erzählen, also habe ich es rausgekriegt und gelernt. Das war so entstand The Fool on the Hill, wie man
also
das
musstest
macht.
Also musst du dich mal wieder reinfuchsen.
Ja, genau.
Ja. Aber wenn du dich da nicht reinfuchsen musst, hätte ich dich das vielleicht gar nicht so gepackt. Vielleicht musst du immer erst wie ein Ochs vorm Berg stehen, damit du da...
Naja, es muss schon etwas sein, was mich anspricht.
Na siehste. Ja, wenn also du es jetzt so einfach gehabt hättest wie ich mit dem Podcast, dass dann schon alles so funktioniert und das mit dem Online-Stellen macht die Kurverwaltung für mich und so, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so interessiert. Du wolltest das alles selber.
Ja, es hatte mich angesprochen, genau.
Ja,
und ich wollte wissen, wie das geht.
Hat sich bei dir eingehakt.
Ja, genau.
Ja, und dann hast du angefangen und die stattliche Zahl insgesamt von 352 Folgen.
Oder 62, ich weiß es nicht. So ungefähr.
Ja.
Jede Woche ein.
Jede Woche ein.
Und alles selbst gemacht, ehrlich. Hm. Also auch die Musik am Anfang. Da habe ich eine Nullfolge gemacht, um das auszuprobieren, ob ich das hinkriege.
Also es ist immer einer mehr als die Folgenzahl.
Ja.
Ach so.
Das war sozusagen, ich lade es mal hoch, ich gucke mal, ob man es findet, ob es da erscheint, wo es erscheinen sollte. Also im Jus-Bilder-Buch, da habe ich ein Lied genommen, habe ich mit Heino, Wattführer Heino und seiner Schwester Marie-Louise, haben wir das zu dritt eingesungen. Der Text war von Elsa Jackler, das ist eine Schwester von Gerd Heiken. Diesen Text wollten sie als Lied übers Telefon zu ihrem Geburtstag bringen.
Ach so.
Ich sag, wo ist der Text? Gib mir 10 Minuten später, haben wir unser Lied. Dann bin ich runter, hab mir Gitarre geschnappt, hab eine Melodie dazu gemacht, sind wir wieder rauf und haben wir das gesungen. Dann zu dritt. Dann habe ich gedacht, das will ich mal aufnehmen. Das ist irgendwie ein nettes Lied, hat mir gefallen. Töverland, mein Heimatland. Das ist Nullfolge. Nullfolge.
Sowieso vor ein paar Wochen, also hast du dir gesagt, der Podcast muss mal an einem Ort und Stelle zu finden sein. Und hast eine eigene Website dafür gemacht. Ne?
Ja.
Wie ist denn die Adresse davon?
Jüst-Insel-Podcast.
Ja.
So wie Jüst-Bilderbuch, also .de.
Ja.
Da hat mir ein Freund geholfen. Läuft auch und kann man nach Jahren suchen. Ganz am Ende der Jahreszahlen gibt es eine Suchfunktion, die sehr gut funktioniert. Jede Woche mein Podcast zusammengezimmert. Oft nachts irgendwo auf einer Aussichtsplattform oder auf irgendeiner Bank gesessen und erzählt. Und dann wunderte ich mich, dass das gehört wird. So, also ich fand mich immer langweilig.
Ja, also eigentlich ist das Wichtige beim Podcast, dass die Gesprächspartner spannend sind und man selber...
Ich hatte ja keine. Also
ach so,
die meisten Folgen.
Schon.
Und,
also bestimmt auch ein paar Leute, die jetzt gar nicht mehr unter uns sind mal.
Ja.
Ja.
Ich also habe ja auch viele Interviews gemacht.
Ja.
An alle denke ich gern. So Rainer Behrens, der lebt nicht mehr. Und hier... Renate Nita, haben wir über eine Stunde gequatscht.
Die sehr viel zu erzählen hat von ihrer Zeit im Weberhof und
genau,
so.
Genau, das war der Anlass eigentlich.
Also die letzte Folge, die du gemacht hast, die ist ja mit Tommy Steimer in der Strandbar.
Ja, das
Strandbar.
War in der Strandbar.
Genau, ich habe nämlich auch immer überlegt, ich muss mal mit Tommy Steimer eine machen. Und dann habe ich deine gehört und habe gedacht, brauche ich nicht, hast du schon ganz toll gemacht.
Ich wusste ja nicht, dass ich dann, ich hatte ja so 25 OPs an den Augen in 2,5 Jahren. Und irgendwann war Schluss und das war eben danach.
Das war denen nicht bewusst, dass das die letzte Folge gewesen ist. Ach so.
Nee. So,
dann musstest du
aufhören.
Es ging
einfach nicht mehr und es wurde auch nicht besser. Also ich bin ja immer so, ich denke ja heute noch, dass ich morgen wieder sehen kann.
Ja.
So, ich weiß, das ist sachlich Quatsch, aber so bin ich. Das ist inzwischen so eine Gewissheit in mir, egal wie bescheiden es möglicherweise mal wieder ist. Ich komme vor Schmerz nicht hoch oder sonst was. Ich weiß, es geht immer weiter. Und zwar gut.
Und zwar gut.
Ja.
Du bist Sozialpädagoge, ne?
Auch wiederum durch Umstände, die ich jetzt nicht lang und breit erklären will. Ich hab eine Zeit lang in der Suchtberatungsstelle gearbeitet und die haben gesagt, mach doch Sozialpädagogik, dann können wir dich fest einstellen.
Oh.
Ich war da Humorkraft, also Honorarkraft. Da habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Während ich, das ist jetzt eine absolute Kurzfassung meines beruflichen Werdegangs, während des Studiums lernte ich eine Frau kennen in der Suchtberatungsstelle, die da Supervision machte für die festen Mitarbeiter. Und die kam immer rein und wir saßen in so einer Art Gemeinschaftsraum, wo sich Betroffene aufhalten konnten und meine Aufgabe war, mit denen zu reden. Und die kamen, du bist ein Fisch, die sind so, du bist ein Stier, die sind so, du bist ein Löwe, die sind so.
Aha, okay.
Und das hat mich maßlos geärgert.
Ja.
Und am meisten geärgert hat mich, dass das manchmal stimmte. Und damals war ich so ein bisschen auf Sinnsuche, habe mit Erich Fromm geliebäugelt. Ich war immer so ein bisschen anfällig, nicht an Dinge zu glauben, sondern mich mit Dingen zu befassen, die viele Menschen als Blödsinn erachten oder so. Aber ich wollte gern wissen, wenn ich das als Blödsinn erachte, warum? Und so weiter. Und so war das auch mit der Astrologie. Das hat mich irgendwie angesprochen. Und dann wollte ich mir und anderen beweisen, dass das Quatsch ist. Und damals gab es weder esoterische Buchhandlungen noch irgendwelche Astrologieabteilungen in Bibliotheken. Und da hatte ich dann Adressen gefunden und angeschrieben und dann habe ich die ersten Bücher gekriegt. Und ich musste ja erst mal lernen, wie rechnet man so ein Horoskop aus. Mhm. Ging damit los, dass in solchen Häusertabellen immer nur 6 Häuser verzeichnet waren. Es gab aber 12 im Horoskop. Mhm. Keiner hat mir gesagt, dass die sich immer gegenüberliegen, dass man deshalb nur 6 braucht.
Ja, wusste ich auch nicht.
Das will ich aber dann rauskriegen, das schreckt mich nicht. Und dann habe ich es gelernt und dann habe ich mir erst eine Horoskopzeichnung gemacht. Und dann jeder, der in die Suchtberatungsstelle kam, kriegte von mir ein Horoskop. Und die Leute waren gespannt, was für einen Aszendenten sie hätten. Und so kam das und so habe ich Astrologie gelernt. Wenn ich was mache, mache ich es gründlich. Und dann habe ich monatelang 8 und 10 Stunden am Tag gelesen und gerechnet und sonst was. Dann habe ich angefangen, erst Horoskope zu machen, Preis 10 Mark, dass ich mir ein Buch kaufen konnte und so. Also, dass ich ein bisschen damit Geld verdienen konnte, um zumindest meine Unkosten zu bestreiten. Mhm. Und dann fragten die Leute in der Suchtberatungsstelle, bring uns doch mal bei, wie man so ein Teil ausrechnet. Ja, dann habe ich einen kleinen Raum gemietet, habe so ein Heftchen zusammengestellt, wie berechne ich ein Horoskop. Und dann waren da 10 Leute und wir saßen in diesem Raum. Das war der Beginn von 30 Jahren Astrologieunterricht.
Bist du denn jetzt da immer noch Skeptiker oder glaubst du das jetzt?
Nach dem Studium kriegte ich, weil das ja eine Umschulung war, kriegte ich Post vom Arbeitsamt oder so. Ja. Ich sollte mich melden wegen einer Arbeitsstelle. Ich sei nun fertig, habe ich zurückgeschrieben. Da hatte ich mich inzwischen selbstständig gemacht mit Astrologie. Ich habe lange damit gehadert, soll ich das machen oder nicht?
Hey, du bist Astrologe.
Ich bin Astrologe,
so, das ist eine von den Sachen, wo du mich jetzt auch wirklich überrascht. Wo du sagst, Sandra, du wirst noch dich wundern, worüber ich rede. Dass du Astrologe bist, hat mir auch niemand erzählt auf Jüst. Sonst erzählen die Jüster ja schon immer gerne alles, was sie wissen.
Ja, ich gehe damit nicht hausieren.
Ja, aber jetzt wissen es alle, wenn es im Podcast... Alle nicht, aber alle, die dies hören.
Ja,
und das macht ja nichts. Und hast du denn auch deine eigene Persönlichkeit dann ausgerechnet in den Sternen? Oder
das eigene Horoskop, das ist immer das Schwierigste, weil man ja befangen ist. Hm. Also ich mache grundsätzlich keine Horoskope von Freunden, von Familie schon gar nicht. Ein sehr guter Freund in Bremen reiste für eine Zeit, 4 Wochen oder so, mit Freunden nach Indien. Die wollten da jemanden besuchen. Seine Freundin kam in der Zeit zu mir, mach doch mal mein Horoskop. Ich war befangen, das war mein Freund, ich kannte sie gut. Jeder anderen Frau hätte ich gesagt, du, in den nächsten halben Jahr hast du eine erhöhte innere Bereitschaft, schwanger zu werden. Mhm. Also wenn du das nicht willst, pass auf. Mhm. Bei der bin ich nicht auf die Idee gekommen, weil das passte nicht in deren Leben. Und sie war schwanger.
Ach, guck.
Ja, aber ich hatte es ihr nicht gesagt, verstehst du? Und da habe ich gesagt, nie wieder mache ich das bei einem Menschen, den ich gut kenne oder so. Oder
ja,
immer
aber
das
man
zugefangen.
Weiß doch auch nicht, was wäre denn jetzt mal, du hättest es gesagt damals.
Ja.
Dann hätte sie vielleicht mehr aufgepasst, dann hätte die Prophezeiung nicht gestimmt.
Also, nein, es ist ja kein Muss. Ich sage ja nur eine erhöhte innere Bereitschaft, schwanger zu werden.
Okay, also es ist kein Determinismus, dass man das sagt. Und das
man kann keine Ereignisse vorhersagen.
Also das ich kenne tatsächlich auch einen Kollege, der schreibt Kriminalromane und als der mal eine saure Gurkenzeit hatte, hat er Horoskope für die Klatschzeitschrift geschrieben. Aber irgendwas, was auf jeden
Fall...
So, genau.
Ja, genau.
Da ist die Uhr.
Daher kommt... Ja. Daher gibt es so viele berechtigte Vorurteile gegen die Astrologie. Also mir sind die Menschen, die sagen, was, da glaube ich nicht dran, so, die sind mir lieber als die, die sagen, ja, da ist bestimmt ein bisschen was dran, das interessiert mich auch. Dann sage ich immer, weißt du, was interessieren heißt? Kommt aus dem Lateinischen, Interesse, unverbindlich dazwischen sein.
Mhm, wusste ich auch noch nicht.
Ich bin Sprachfetischist, auch wenn man das an meinem Sprechen vielleicht nicht unbedingt merkt.
Oh, oh, ich passe auf, was ich sage. Ich habe dich angeschrieben und gesagt, Klaus, ich würde mit dir sehr gerne mal einen Podcast machen. Und ich weiß aber gar nicht genau, ob wir uns schon mal begegnet sind. Und du hast gesagt, wir haben mal telefoniert. Mhm. Und es hatte was mit unserer Katze zu tun, die ich damals mit meinem ersten Mann hier auf Jüst hatte. Und bei dir hat ja vieles mit Tieren zu tun. Du bist sehr tierlieb. Du hattest 3 Hunde,
ja,
mit denen du auf Jüst gewesen bist.
Nee, da war schon einer gestorben.
Ach.
Da hatte ich noch 2. Und ich hatte auch zeitweilig 4, weil ich von einer Freundin, die Tierärztin wurde, immer wieder einen, auch manchmal über Monate in Pflege hatte. Mhm. Das waren 4 Border Collies. Das war ein Bild für die Götter, könnte man sagen. Und alle an einer Leine. Mhm. Die verzweigte sich vorne. Wir waren in Bremen weltbekannt.
Mit den 4 Collies?
Ja, und weil die alle so... Ich habe grundsätzlich mit meinen Hunden geflüstert. Mhm. Dann wusste ich, die passen auf. Und die haben alle auf Fingerzeig reagiert. Die sind zum Beispiel um Dünen rumgelaufen. So, ich stand am Strand und habe gesagt, meinetwegen finden Lena rechts herum. Und dann wussten die, mussten zu den Dünen laufen und um eine Düne rechts rum und dann wieder zurück.
Ach, so schlau.
Und dann musste ich nur so machen mit den Händen.
So eine sanfte Bewegung.
Ja, als wenn man jemand ausbremst, dann blieben sie sofort stehen. Wenn ich die Hände gesenkt habe, dann lichen die sich hin. Wenn ich wieder hoch machte, dann standen die wieder. Habe ich mit dem Finger einen Kreis gemacht, dann drehten die sich.
Ja, und damals hatten wir telefoniert, weil bei uns, wir hatten eine Katze aufgenommen, eine ganz schneeweiße taube Katze, also die ich hören konnte, die, glaube ich, aus Griechenland kam. Und da hatte jemand die Idee, auf Jüst wäre die wohl gut aufgehoben, ne, weil es ja keine Autos gibt. Und die war aber verschwunden. Mhm. Ich weiß auch bis heute nicht, was aus der geworden ist. Mhm. Und da haben wir mal telefoniert, weil ja Clarissa, bei der du damals gewohnt hattest, die hatte den Katzenverein, ne?
Die war der Katzenverein und der Hundeverein. Die war alles, in, alles, was mit Tieren hatte, in persona.
Bist du denn jetzt noch immer so tierlieb? Ich meine, ja, du hast jetzt keinen Blindenhund zum Beispiel.
Was soll ich mit einem behinderten Tier?
So, wie nennst du den dann? Einen Blindenführhund. Führhund. Aber hast du nicht, ne?
Nein, als Lena starb, alle haben gesagt, warum hast du, oder mich gefragt schon lange. Hm. Nee, Lena starb ja schon lange, bevor ich erblindete. Alle haben gesagt, warum schaffst du dir keinen Hund an? So, weil ich dem Tier nicht gerecht werden kann. Ich kann nicht länger als eine Minute stehen. Deshalb muss ich immer an so einem blöden Rollator, also mit so Unterarmstützen laufen. Hm,
dann muss der Hund da die ganze Zeit auch dein Tempo mitnehmen.
Ja, nur kleine Strecken und so.
Ja,
also,
ja, okay.
Ja.
Ich bin heute mit meinem Mann auch noch mal spazieren gewesen auf der Insel und der hat ja so, der sagte mal, ja, Jüst ist ja ein großer Freizeitpark eigentlich. Mhm. Ne? Und man geht hier hin und hat Spaß. Und ich habe gesagt, nein, Jüst ist kein Freizeitpark, hier leben Menschen. Mhm. Und hier leben auch Menschen, die mit Tourismus nichts zu tun haben, so wie du. Also du kommst ja alleine zurecht, aber du bist auch auf Hilfe angewiesen. Wäre ja für dich eventuell von der Pflegesituation besser, dann nach Oldenburg oder Leer oder was weiß ich zu ziehen.
Das stimmt auch nicht, dass es einfacher ist, Sandra. Ich bleibe auch hier.
Weil du willst ja hinterm Deich leben?
Als Blinder kann man mich sowieso nicht verpflanzen. Was soll ich da drüben? Da lerne ich keine Leute mehr kennen. Wie soll ich meine Umgebung kennenlernen? Hier kenne ich alles.
Und du hast zum Beispiel auch, hast du mir erzählt, Menschen, die dich abholen zum Einkaufen.
Ja, ich kann nicht mehr alleine vor die Tür, weil ich eben diesen Rollator benutzen muss. Mhm. Muss ich mich drauf stützen.
Ja.
Als ich noch mit dem weißen Stock gehen konnte, war ich selbstständig.
Mhm.
Das ist kein Problem. Aber mit dem Rollator kannst du den Stock nicht benutzen.
Mhm.
Und wenn du nichts siehst, dann 10 Meter und dann bist du spätestens irgendwo gegengerannt oder umgekippt oder sonst was.
Also
brauche ich Hilfe.
Und da hast du Menschen, die dich...
Ja, ich habe Freunde, die mich unterstützen.
Mhm.
Bis vor einem Jahr, ein Jahr lang fast 2/3 der Zeit im Bett gelegen, weil ich mich vor Schmerzen nicht rühren konnte.
Mhm.
Und es gab eine Situation, dass jemand mit mir spazieren gegangen war. Und es stand der Klaus, der im Kino arbeitet.
Mhm.
Kino-Klaus.
Mhm.
Der stand daneben und kriegte mit, dass mich meine Begleitung fragte, und läufst du morgen auch wieder? Ich sage, ich habe niemanden, der mit mir läuft, also weiß ich noch nicht, wann ich wieder laufen kann. Und dann fragte mich Klaus, den ich also schon länger kannte aus dem Kino, aber nur so vom Sehen mehr, soll ich mit dir laufen? Und ich dachte, das ist ein Geschenk des Himmels. Ja, so gerne. Also wenn du magst und so. Und dann ist er mit mir gelaufen. Damals konnte ich von hier, Westgiebel vom Nordseehotel, bis zum Schiffchenteich laufen. Mehr war nicht drin. Und dann ist er das ganze Winterhalbjahr jeden Tag mit mir gelaufen. Wir standen vor der Tür nach dem ersten Spaziergang. Sagt er, morgen gleiche Zeit. Und da habe ich ihn ganz ungläubig angeguckt. Also in Anführungsstrichen. Also ich schau dich auch immer an, weil ich gucke in die Richtung.
Ja, aber, so, aber, das, aber man merkt das nicht. Also ich habe das Gefühl, dass du mich anguckst. Ja, und ich gucke dich auch an.
Das
dadurch.
Ist schön. Ja. Und auf jeden Fall sagt er morgen nächste gleiche Zeit. Ich sage ja. Und dann ist er jeden Tag mit Toll. Mir gelaufen, den ganzen Winter über, bis das Kino im Frühjahr wieder eröffnete. Mhm. Und das hat mich wieder hochgebracht. Mhm. Längste Strecke war bis zur Klangschale oder bis zum Ginsterpad oder solche Strecken, Seezeichen da hinten.
Und das weiß man nicht, ob man das eben woanders hätte. Also in einer anderen Stadt, ob du solche Menschen vom Kino sehen würdest, die nur
Woher soll ich die?
Aber du hast mir auch im Vorgespräch mal gesagt, es hat auch Vorteile, blind zu sein.
Ja, absolut.
Ja, die musst du mir mal erzählen.
Ich bin sehr unruhig, ich bin immer sehr schnell, ich bin auch immer schnell gegangen. Oder wenn ich was mache, hatte nie jemand, den ich fragen konnte, weil ich war immer einen Schritt voraus. Und deshalb kam ich in die Situation, dass ich oft gefragt wurde. Also ich wusste alles Mögliche, was andere nicht wussten. Und ich war sehr schnell, zack, 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 zack. Und wo andere eine halbe Stunde brauchten, da brauchte ich 5 Minuten oder so.
Hm. Wobei ich auch sagen möchte, du warst ja schnell, aber du hast ja auch immer wahnsinnig viele Sachen beigebracht. Du warst ja gleichzeitig akribisch.
Ja, ich bin
schnell und akribisch.
Wenn ich was mache, dann richtig. Es ist eine Gabe, es ist keine Leistung. Es ist eine Gabe. So.
Aber wie gehst du mit dieser Gabe um, wenn du nicht mehr gucken kannst? Wenn du nicht mehr sehen kannst.
Ja, das bremst mich total aus. Also die Leute kommen ja nach Jüst, um, wie heißt es immer, zu entschleunigen.
Zu entschleunigen.
Ja. Und Erblindung entschleunigt einen komplett, ob man will oder nicht.
Ja.
Du musst alles ertasten. Du musst sehen, wenn du etwas tastest, was ist das? Ist das, oder ist das Mikrofonständer?
Ja.
Ich taste hier gerade irgendwie rum.
Du hast dein Glas hier noch vor dir stehen. Aber alleine schon Glas einschenken ist ja... Schwierig.
Ja, also geht oft was daneben. Ich weiß nicht, wie viele Gläser ich hier runtergeschmissen habe vom Tisch und so, weil ich mich dann auch so hektisch bewege und so. Und da noch eben und das noch schnell und das noch schnell und so und noch mal eben kurz. Und so war mein Leben. Ich habe das gerne gelebt. Also ich bin so und ich habe das genossen. Aber jetzt werde ich total ausgebremst und jetzt kann ich alles nur noch ganz langsam machen. Für Frühstück brauche ich 2 Stunden. Mit Eier kochen und Brot schmieren und sonst was. Aber es ist alles 100-mal intensiver, weil ich für alles unendlich viel Zeit habe und auch benötige.
Hm.
So, wenn Leute mich abholen, für die ist das immer eine Qual, weil ich brauche immer noch mal eine Viertelstunde, bis ich fertig bin.
Hm.
Und dadurch wird alles unendlich intensiv. Und das ist der große Vorteil, wenn du so gegen deinen Willen ausgebremst wirst, weil du es anders nicht gelernt hast. So, dann nimmst du Gerüche auf einmal wahr, viel mehr als sonst.
Mhm.
Also ich hatte immer eine extrem gute Nase, was oft ein Fluch ist. Und seit sie das Watt hier kaputt gemacht haben, ist es extrem ein Fluch, weil das Watt sehr häufig leider richtig stinkt. Das war früher selten. Da kam noch immer richtig frische Wattluft.
Also riechst du sogar die Veränderung der Insel, wenn du sie nicht mehr siehst?
Ja, ganz klar.
Ja.
So, ich rieche auch Menschen. Ich war ja immer im Baumanns. Das war ja so, solange ich alleine dahin gehen konnte, ist es immer noch mein Lieblingscafé, weil ich die Leute da sehr mag, die da alle arbeiten, die ich alle kenne. Und ich saß an einem Tisch, an dem die immer vorbeirennen mussten. Und ich habe immer gerochen, wer vorbeiging.
Mhm.
Nicht, weil sie schlecht rochen, nein. Sie hatten im Gegenteil manchmal so ganz liebliche, schöne Parfums aufgelegt und so. Und dann dachte ich, ah, das ist die wieder und das ist die wieder. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Oder wenn Raucher vorbeiliefen, ah, die hatten draußen noch gerade eine geraucht. Mhm. Das stank dann meistens ein bisschen eher unangenehm. Und so. Und ja.
Hat sich dir die Welt schon... auch auf anderen Ebenen als nur auf dem Optischen gezeigt.
Ja, ich war absolut visuell. Ich habe alles mit den Augen erfasst. Auch Menschen und so. Mhm. Ein Gespräch zu führen mit einem Menschen, den ich nicht anschauen kann, das wäre mir nie eingefallen. Ich brauchte immer das Gesicht dazu. Ich muss ihm immer in die Augen schauen können. Geht nicht mehr. Es ist ein ganz großes Handicap.
Ich hatte mal eine Lesung vor einigen Jahren in einem Blindenhotel. Also es war ein Hotel, das extra für die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gemacht war. Und habe dann bei dieser Lesung In jedem Satz fiel mir auf, wie viel visuelle Eindrücke ich in meinen Romantexten habe. Ja. Ne? Also immer, die Wolken sahen so und so aus oder der Mann.
Ja, aber es ist ja schön, wenn du das beschreibst.
Ja, aber ich hatte dann auf einmal während der Lesung so ein schlechtes Gefühl und dachte, oh je, wenn jetzt aber hier jemand ist, der noch nie im Leben sehen konnte, langweilt er sich nicht zu Tode.
Nein.
Ja, und ich habe am Ende ja gefragt. Und genau die haben genauso reagiert wie du jetzt. Die haben gesagt, nein, das langweilt nicht. Und am nächsten Morgen gab es Frühstück. Und da habe ich dann natürlich auch meine Ohren gespitzt und habe gehört, dass diese Menschen, die nicht sehen konnten, aber auch solche Formulierungen benutzt haben wie, ach, damals war die Welt noch schwarz-weiß. Und da habe ich mich so gefreut, dass das eben trotzdem stattfindet. Also das,
man redet ganz normal. Man sagt auch, wir sehen uns oder so.
Ja, sagst du auch, ne?
Ja. Natürlich, was soll man denn sonst sagen? Ich höre dich wieder oder so?
Aber wenn du jetzt über Jüss gehst, hast du schon noch die optischen Eindrücke in deiner Erinnerung?
Ja, ich weiß ja, wo ich bin.
Ja.
Obwohl diese ganzen Neubauten, die es gibt, die habe ich ja noch mitgekriegt, teilweise zumindest.
Ja, hast du nicht viel verpasst.
Menschen, die das nicht anders kennen, die sitzen vielleicht auch in 20 Jahren hier und sagen, weißt du, damals noch, da war es noch so schön und so. Als ich hierher kam, da gab es auch schon Leute, die lange auf Jüst lebten und dann sagten, ja, früher, da war das noch schön. Ja. Jetzt haben sie überall alles Mögliche hingebaut und so. Das geht ja immer weiter.
Ja, aber das sagen Menschen ja grundsätzlich oft und finde ich auch manchmal zu oft und sagen dann aber auch zu selten, welche Sachen auch besser geworden sind als früher. Ne? Also ich finde zum Beispiel die jungen Menschen, die hier auf der Insel leben, die finde ich sind größtenteils aufgeweckter, als wir das damals gewesen sind. Gillet hat mich ja drauf gebracht, überhaupt mit dir zu sprechen, weil er gesagt hat, hör dir mal an, was der Klaus zu erzählen hat. Das ist ein
interessanter Mensch. Der Menschen, die mir am meisten helfen auf der Insel. Tjad. Ich trage auf beiden Augen therapeutische Kontaktlinsen. Mhm. Durch die vielen Operationen sind die Lidränder verhärtet, die zerkratzen die Augen. Und deshalb brauche ich diese Kontaktlinsen. Und wenn die mal 10 Minuten nicht drin sind, dann wird schon alles rot und tut tierisch weh und so. Mhm. Und ich kann die nicht selber einsetzen. Und dann rufe ich Tjad an und dann kommt er und setzt die ein und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Und am schlimmsten ist das, wenn er gerade ein Tag drüben ist, weil er irgendwas auf dem Festland machen muss. Und ich sitze hier und mir ist nachts die Linse rausgefallen. Und dann habe ich den ganzen Tag beide Augen streng geschlossen. Also dann sehe ich noch nicht mal hell dunkel irgendwie. Ist egal. Auf jeden Fall, den kann ich anrufen. Der geht mit mir, haben wir mal so abgemacht, geht mit mir spazieren, so er Zeit hat. Oder auch einkaufen, so er Zeit hat. Es gibt eine ganze Reihe, so von jünger bis älter, die mir helfen. Und das ist richtig toll. Ohne die könnte ich nicht hier sein. Und
dass die auch wissen, dass du hier bist. Obwohl du ja selber sagst, du gehst gar nicht so oft mehr vor die Tür, weil das so anstrengend ist.
Ja, ich kann ja nicht alleine
raus.
Aber
die Leute fahren an diesem Haus vorbei und wissen, dass du da bist.
Ja.
Das nehme ich doch stark an.
Ja, ja.
Das ist schon, also, du bist ja gegenwärtig hier.
Ja, und ich glaube, ich bin der einzige Blinde auf der Insel.
Ich glaube auch.
Aber die muss
es
ja auch geben. Wäre ich ein Elefant, würde ich auch hier bleiben. Als Einzelner.
Gut, lieber Klaus, ich stelle dir jetzt die 5 Fragen, die stelle ich ja immer. Aber bei dir ist das natürlich nochmal was Besonderes, weil wir ja gesagt haben, gerade dadurch, dass du nicht mehr so sehen kannst wie früher, sind andere Sinne geschärft. Deswegen bin ich total gespannt, wenn ich dich jetzt frage.
Wenn Jüst ein Bild wäre, was würdest du sehen?
Ein Strandabgang. Und zwar den beim Kurhaus, beim Hauptstrand.
Den hast du noch genau vor Augen?
Ja. Da habe ich ganz oft gestanden und bei Sturm und Wetter und oder hier bei der Sturmklause.
Der ist ja näher dran hier.
Ja, der ist kleiner, der ist enger und ich nehme den bei der Sturmklause.
Gut.
Also das heißt jetzt ja anders. Das ist ja dieses große Gebäude jetzt.
Habe ich vergessen, wie es heißt. Ich weiß auch gar nicht.
Milli Vanilli, so ähnlich wie Pippi Langstrumpf oder Milli Vanilli.
Irgendwas Italienisches. Aber ich glaube, der Aufgang heißt immer noch Sturmklause. Weiß ich gar nicht genau.
Ich weiß es nicht. Bei mir heißt
nach.
Er so.
Ja,
eigentlich
bei mir
wissen
heißt
die Leute, was gemeint ist.
Wenn Jüst ein Geräusch wäre, Was würdest du hören?
Die Klangschale.
Die Klangschale?
Ja.
Auf dem Otto-Lege.
Ja. Mhm. Otto-Lege von. Ich kann das mit zwei Fingern machen. Das kann jeder eigentlich. Die trauen sich immer nicht. Die rummeln darauf.
Habe ich heute noch gesehen. Und eine Frau, die rummelte, dass
ja,
die Fetzen flogen und nichts ist passiert.
Nee, aber du kannst das mit zwei Fingern machen. Ganz sachte. Man muss das mit Gefühl machen. Und das liegt mir.
Gebrauchsanweisungen kriegen wir heute auch noch hier.
Wenn du Jüst auf der Haut spüren würdest, was würdest du fühlen?
Das Pieksen von den Gräsern, wenn man sich irgendwo hinsetzt, wo Gräser sind. Zum Beispiel an der Mauer hinten bei der Schwarzen Bude, mit Blick auf die Salzwiesen, da habe ich ganz oft gesessen und da pieksten die Gräser immer so.
Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
Watt. Und zwar das gesunde Watt, wie es früher war. Manchmal hat man noch Tage, wo es so riecht.
Wo riechst du den Unterschied zwischen einem nicht mehr gesunden und einem gesunden?
Also manchmal stinkt das Watt richtig. Es gibt Tage, wo es stinkt. Das hängt mit der Schlickverklappung und so weiter zusammen. Das kann Heino gut erklären. Manchmal sind ja hier keine Wattgerüche. Das ist ja auch von der Windrichtung abhängig. Mhm. Das sind oft so stille Tage, wo kein Wind ist. Und dann riecht es so ganz, ja, frisch. Aber nicht so wie die See, sondern eben wie das Watt. Das ist ein ganz spezieller Wattgeruch. Mhm. Und den kann ich überall. Sobald du draußen bist, riechst du das, egal wo du bist.
Wenn Jüst auf deiner Zunge läge, wonach würde es schmecken?
Also so blöd wie es ist, mir fehlt nur ein... Der Geschmack vom Latte Macchiato im Baumanns. Die haben nämlich, seit sie umgebaut haben vor einem Jahr, eine neue Kaffeemaschine. Aha. Und das ist der beste Latte Macchiato. Das war früher bei Tommy Steimer. Der ist jetzt auf Platz 2 bei mir. Und der beste Latte Macchiato, den es auf der Insel gibt. Das ist zwar blöd, die Gastronomie dazu benehmen, aber das, diesen Geschmack, das ist ein ganz spezieller auch, würde ich sofort erkennen. Und weil ich das Kaffee Baumann so liebe und Jüst, ist es für mich auch kein Widerspruch, das zu nehmen.
Nein, das ist ja, wenn du das so findest und für dich Jüst, der Geschmack ist dieser Latte Macchiato im Baumanns mit den Gerüchen der an dir vorbeilaufenden Menschen kombiniert wahrscheinlich, dann ist das deine Antwort.
Nein, den Tisch gibt es nicht mehr.
Ach so. Ich danke dir, Klaus, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich dein Jüst hast sehen lassen und miterleben lassen. Ich wünsche dir, dass es dir noch lange Zeit gut gehen mag mit den Menschen, die um dich rum sind, mit dir selber.
Mir geht's gut und ich werde 120.
Du bist 120?
Ja.
Der älteste Jüst da.
Weiß ich nicht.
Willst du dann sein?
Das kann sein. Das kann passieren. Ich wollte früher 130 werden. Immer habe ich gesagt, ich werde 130. Dann ging es mir eine ganze Zeit, ein paar Monate, sehr schlecht. Da habe ich gesagt, 130 ist anmaßend. Ich nehme 120.
Ich gönne sie dir von Herzen.
Ja, ich lebe gerne.
Ich komme zu deinem 120. Geburtstag.
Ja, du bist sowieso, bist du dann, weil du mit mir dieses Interview gemacht hast, sowieso eingeladen.
Okay, dank dir.
Ich danke dir.
Unbedingt mal vorbeischauen bei www.jüst-bilderbuch.de und www.jüst-inselpodcast.de. Viel Spaß. Sand, Bank, Liebe. Der Podcast der Kurverwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Curiopia Bremen. Mix Patrick Luckert, Berlin. Musik Jannik Brunke, Berlin.